Herzlich willkommen zum Podcast Die gesunde Praxis.
Der Podcast für alle, die entweder gesund bleiben oder gesund werden wollen.
Hallo Nina.
Einen wunderschönen guten Tag, Sven. Hier sind wir wieder. Unser Podcast, die gesunde Praxis für ein gesundes Leben, beziehungsweise für Menschen, die gesund bleiben wollen und die dies werden wollen.
Genau, es ist Anfang Juli. Machst du am Anfang des Monats eigentlich auch deine Timeline?
Mhm.
Ich auch. Am 1. des Monats mache ich immer meine Timeline. Ich möchte nicht sagen seit Jahren, aber seit vielen Monden.
Das hört sich gut an. Seit vielen Monden. Ja, ich mache das auch seit einigen Monden. Es ist nicht immer der erste. Ich gucke immer, dass es für mich dann gut reinpasst. Aber so zur Ausrichtung für den neuen Monat ist es einfach eine extrem geile Methode. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja. Wir werden natürlich in der heutigen Podcast-Folge nicht erzählen, wie die Timeline funktioniert, aber lass uns das doch für die nächste Podcast-Folge dann machen. Schon mal so als Teaser.
Ja, das finde ich geil, auf jeden Fall.
Weil es auch gerade zu dem Thema, das wir heute haben, passt mit der Psychosomatik, da ist die Timeline wirklich ein ganz wertvolles Tool. Ja. Gut. Ja, Psychosomatik. Psychosomatische Störungen, Erkrankungen, Syndrome, Phänomene. Du hast bestimmt eine Definition für uns. Was würdest du sagen, ist psychosomatisch?
Naja, das leitet sich ja aus dem Wort schon ab, ne? Psyche steht für unseren Geist, für unsere Gedanken, all das, was sich in unserem Kopf quasi abspielt, wie wir Dinge bewerten. Und Soma ist das lateinische Wort für Körper. Also es geht darum, dass wir Befindlichkeiten haben, die ausgelöst werden durch unsere Psyche, wo es auf körperlicher Ebene Symptomatiken gibt, die sich allerdings nicht durch irgendwelche Pathologien nachweisen lassen.
Ja, und würdest du sagen, dass jede Erkrankung, die wir haben, psychosomatische Aspekte hat?
Ja, ich würde wirklich sagen, 100%, ist meine persönliche Meinung. Und ich spreche aber jetzt nicht davon, dass man dann nichts nachweisen kann, sondern auch Krankheiten, die wir haben, die durch Erreger verursacht werden oder sowas, haben trotzdem einen psychosomatischen Aspekt. Denn wie wir diese Dinge bewerten, wie wir damit umgehen, wie wir sie handeln, hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie gut oder weniger gut wir uns regenerieren und erholen davon.
Ja.
Ich möchte das gerne mal an einem ganz drastischen Beispiel zeigen.
Und drastische Beispiele sind super.
Ja. Vielleicht ist es jetzt nicht das Allerbeste, aber das Beste, was mir gerade einfällt. Denn es gibt eine der schrecklichsten Diagnosen, die wir bekommen können, ist wahrscheinlich, dass wir an Krebs erkrankt sind zum Beispiel. Ja, und dann ist es natürlich immer mit einem gewissen Schockmoment verbunden. Wenn ich mich jetzt in meinem Leben noch niemals damit auseinandergesetzt habe, dass 50% aller Menschen im Laufe ihres Lebens wahrscheinlich einmal an Krebs erkranken werden, bin ich dann natürlich extrem überrascht, dass es so ist. Und vielleicht überrascht es auch einige zu hören, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt Krebszellen in sich trägt. aber unser Körper extrem cool ist und ein verdammtes Wunderwerk und es schafft quasi da aufzuräumen. Um aber wieder zurückzukommen, wenn wir eine so schlimme Diagnose bekommen, gibt es zwei Wege, damit umzugehen. Und der eine Weg ist, dass ich mein Leben als beendet sehe, dass ich das als total schrecklich und unaufhaltsam bewerte und mein Körper anfängt zu degenerieren und abzubauen. Der andere Weg ist, dass ich das als vielleicht Chance sehe und Dinge in meinem Leben ändere und meinen Körper stärke und das Ganze anders bewerte und somit vielleicht noch ein gutes Leben führen kann, bis es dann irgendwann zu Ende ist. Ob mit oder ohne Erkrankung ist dann erstmal dahingestellt. Was hältst du davon, Sven?
Also, ich fange mal kurz an, um die Hörer, die jetzt gerade irgendwie mit hochrotem Kopf vor den Lautsprechern sitzen, wieder ein bisschen zu beruhigen. Psychosomatisch bedeutet grundsätzlich, dass man ein Symptom erlebt, für das es keine körperliche Ursache zu geben scheint. Das heißt, die Ärzte finden nichts, was sie tun können, sagen wir mal bei der Neurodermitis, sind so Klassiker. Neurodermitis, Reizdarm, bestimmte Schmerzzustände, Allergien. Und da sagt man dann irgendwann als Arzt vor lauter Verzweiflung, das ist psychosomatisch, gehen Sie doch mal zu einem Psychologen. Früher hätte man gesagt, du bildest dir das ein, du hast einen an der Klatsche, geh mal zum Seelenklempner. Und das ist für viele Patienten, die natürlich einen Leidensdruck haben, weil sie die Symptome anders erleben als der Arzt, die da gerade diagnostiziert, ist das natürlich ein bisschen eine Unterstellung, dass man denkt, ich habe doch nichts an der Psyche, ich habe doch Allergien, meine Haut juckt doch, ich habe doch diese Schmerzen. Und es sind oder wie psychosomatische Symptome entstehen und wo wir psychosomatische Situationen nachstellen können, auch in der therapeutischen Praxis, werde ich gleich zu kommen. Aber im Grunde kann man sich das so vorstellen, wenn wir auf die Welt kommen, dann sind Körper und Seele eine Einheit. Und wir tun das, was unser Körper braucht. Als Babys schreien wir, wenn es uns zu warm ist, wenn es uns zu kalt ist, wenn wir Hunger haben, wenn wir müde sind, wenn wir Liebe brauchen, wenn die Windel voll ist. Wir machen uns bemerkbar. Und zwar so lange, bis jemand dieses Problem für uns löst, bis dieses Bedürfnis erfüllt wird. Und zwischendurch lächeln wir immer mal wieder, damit die Person, die diese Bedürfnisse erfüllt, nicht völlig durchdreht und es irgendwann dem Nachbarn übergibt. Wobei das ja noch das harmloseste wäre. Sobald wir dann zum Beispiel in die Kita kommen, werden unsere Bedürfnisse nicht mehr im Detail erfüllt. Wir haben nicht mehr die Ruhe, die Rückzugsmöglichkeiten, die wir haben möchten. Wir können nicht mehr schlafen, wann wir wollen. Wir können uns nicht einfach mal irgendwo alleine beschäftigen. Also in Ruhe alleine beschäftigen. Wir müssen morgens zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen, ob wir ausgeschlafen haben oder nicht. Irgendwann sollen die Kinder auch keinen Mittagsschlaf mehr machen, damit sie abends nicht so lange aufbleiben. Dann werden sie künstlich mittlerweile mit Tablets und Handys noch wach gehalten. Und der Körper fängt dadurch an, in eine Dysbalance zu kommen. Das heißt, wir haben Stress in unserem Körper, haben Bedürfnisse und der Körper kommt in eine Dysbalance. Und das äußert sich dann erstmal in Müdigkeit oder bei Kindern vielleicht auch in Unausgeglichenheit oder in zunehmendem Nähebedürfnis. Und je älter wir werden, desto mehr solche Dysbalancen erleben wir. Wir kommen dann in die Schule, da gibt es dann überhaupt keine Diskussion mehr. Da kannst du dich nicht mal zwischendurch einfach hinlegen. Ist ja nicht so ein Schulsystem, wie es damals Tolstoi in Russland für die Bauernkinder hatte, dass du kommen konntest, wann du wolltest, gehen konntest, wann du wolltest und dich zwischendurch auch hinlegen konntest, wenn du müde warst. Sondern da musst du funktionieren. So, und dann greift man zu Energy Drinks. Die Erwachsenen greifen zu Kaffee. Müdigkeit existiert nicht, es gibt Kaffee. In extremen Berufen gibt es dann noch andere Substanzen, die man nimmt, um wach zu bleiben. Und dann reagiert der Körper mit einer Erkältung, mit einer Erkrankung. bei Kindern vielleicht auch mit Bettnässen oder so etwas. Und das Immunsystem zeigt, ich bin gerade überfordert mit dem, was hier gerade passiert. Und das wird aber ignoriert. Es gibt keine Erkältung, es gibt Wegmedi-Night, es gibt kein Fieber bei Kindern, da gibt es dann gleich das Ibuflam und es gibt auch keine Kopfschmerzen mehr. Da kommen dann gleich die Ibuprofen oder die Paracetamol oder was es da alles gibt. Und so geht das immer weiter und die Schere zwischen Bedürfnis des Körpers und Leistungsanspruch der Psyche wird immer größer. Dadurch werden die Symptome auch anders. Jedes Symptom wird irgendwie dann wegtherapiert, aber es wird ja nur verschoben, weil die Ursache nicht behoben wird. Und irgendwann habe ich ein Symptom, das einfach notwendig ist, damit der Körper bremst. Und dieses Symptom ist dann oft ein psychosomatisches. So etwas wie beispielsweise ein Hautausschlag, so etwas wie ein Asthma, obwohl die Lunge in Ordnung ist, da also Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, vielleicht auch einfach Krämpfe oder manchmal auch Stimmstörungen bei Menschen, die viel mit ihrer Stimme arbeiten müssen oder eben Verdauungsprobleme. Und dann kommst du plötzlich an den Punkt, an dem du feststellst, dass du jedes Mal einen anderen Experten hattest. Du hattest fürs Bettnässen als Kind einen Kinderarzt, für die Menstruationsbeschwerden des jungen Mädchens den Frauenarzt, für die Grippe den Hausarzt, für die Hautprobleme den Hautarzt, für die Rückenprobleme den Orthopäden, aber keiner guckt sich das Gesamtbild mal an. Und wenn wir dann das alles weiter ignorieren und so weiterleben wie bisher, denn psychosomatische Symptome entstehen durch einen falschen Lebensstil, dann braucht der Körper ein Symptom, das wir nicht mehr ignorieren können, und dann kommt vielleicht tatsächlich der Tumor. Denn eigentlich ist die Beseitigung von Tumoren im Körper Tagesgeschäft des Immunsystems. Das ist Daily Business. Das ist so, wie wir morgens aufstehen und für die Kinder Frühstück machen. Es ist für den Körper einfach so, dass er morgens aufsteht, guckt, wo Krebszellen sind und die erstmal frühstückt. Ja?
Ja, ganz
So.
genau.
Und nur wenn wir als Eltern so geschafft sind, dass wir es nicht schaffen, aufzustehen, dann gibt es eben kein Frühstück für die Kinder und irgendwann verhungern die Kinder. Und genauso ist das mit den Krebszellen. Irgendwann schafft das Immunsystem, diese Krebszellen nicht mehr im Griff zu haben, dann fängt er an zu wachsen. Aber, und das ist das Wichtige, das man wissen muss, solche schweren körperlichen Zustände sind nie das erste Symptom. Und es gibt meistens auch immer nur ein starkes Symptom. Wenn man sich mit Internisten unterhält, die haben so gut wie nie Patienten, die Herzinfarkt und Schlaganfall haben. Oder Schlaganfall und Krebs. Oder Clusterkopfschmerzen und Herzinfarkt. Es gibt ein Symptom, das dafür da ist, den Körper komplett auszubremsen und uns die Lektion zu erteilen. Und da gab es aber Symptome davor. Und die erste Frage, die eigentlich jeder Arzt, Therapeut oder von mir aus auch Wahrsager stellen muss, ist, welche Symptome sind verschwunden, als das angefangen hat? Welche Symptome hattest du in der Vergangenheit? Und dann gehen wir nämlich zurück und gucken, wann diese Kaskade überhaupt angefangen hat. Wann hat dein Körper angefangen, Symptome zu entwickeln? Das heißt also, im Grunde genommen, um so diese Verantwortung für das körperliche Wohlbefinden wieder an den Patienten zurückzugeben, muss man sich erstmal die Frage stellen, das Symptom, das ich jetzt habe, das ist störend, vielleicht sogar furchtbar, vielleicht sogar angsteinflößend. Nur was war davor? Was habe ich davor wegtherapiert, ohne nach der Ursache zu gucken? Ja? Wo habe ich einfach einen Kaffee getrunken, ohne die Müdigkeit zuzulassen und meinem Bedürfnis nach Ruhe nachzukommen? Wo habe ich eine Grippe nicht ausgelebt, sondern habe sie betäubt mit Medikamenten, um weiter arbeiten gehen zu können? Wo habe ich mir bei meinen Rückenschmerzen Spritzen geben lassen, anstatt herauszufinden, was ich tun kann, dass die Rückenschmerzen verschwinden? Wo habe ich meine Reizdarmsymptomatik mit Tabletten und ja, wo habe ich quasi Medikamente genommen, um meine Ernährung so weiterführen zu können wie bisher, anstatt einfach mal darüber nachzudenken, ob mein Lebensstil in Ordnung ist? Wo habe ich weiter gesoffen, geraucht und gehurt, ohne dass ich mir über die Konsequenzen im Klaren war? Und das einzige Symptom, das tatsächlich nicht psychosomatisch ist, ist die Schwangerschaft, aus meiner Sicht. und allen anderen Symptomen. Und selbst da ist die unerfüllte Schwangerschaft sicherlich hoch psychosomatisch als Komponente. Ich hatte meine Frau, die kam zur Hypnose, zur Kinderwunschbehandlung. Die wollte einfach schwanger werden, also nicht von mir, sondern von ihrem Partner. Und die ist mit so einem SLK-Cabrio vorgefahren und in so ein Miniröckchen mit Stöckelschuhen reingekommen. Erfolgreiche Geschäftsfrau, habe ich gesagt, jetzt fährst du erstmal nach Hause, verkaufst die Schüssel, holst dir ein Volvo-Kombi und ziehst dir Wanderkleider an. So Trekking-Klamotten, die, ja, wenn auf diesem Kostüm irgendwann mal Babykotze landet, dann fluchst du ohne Ende. Und wie willst du im SLK, ja, im Cabrio einen Kindersitz transportieren? Und jetzt machen wir zu Hause erstmal Platz für ein Baby und dann kommst du wieder. Also das war so offensichtlich, dass, ich meine, das ist jetzt ein einfaches Klischee an dem Beispiel, nicht jede Frau, die in Stöckelschuhen SLK fährt, ist unfruchtbar oder verhindert eine Schwangerschaft. Das möchte ich damit nicht sagen. Ich sage einfach nur, der Lebensstil hat einfach nicht gepasst. Es hat alles, dann auch im späteren Gespräch bei dieser Frau, hat alles gegen ein Kind und gegen Familienplanung gesprochen, außer ihren Worten. Und das muss man eben dann für sich auch mal erkennen und was ändern, wenn man was ändern möchte. Ja, jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten. Ja, aber es ist tatsächlich sehr spannend, weil ich das auch selbst erlebt habe damals, wie mächtig eben psychosomatische Zustände sind. Hattest du denn mal irgendwas, was du als psychosomatisch betrachtet hast?
Ganz sicherlich. Als Kind, als meine Eltern sich haben scheiden lassen, habe ich eine Weile eingenässt in der Nacht. Und ich glaube ganz feste, dass das psychosomatisch bedingt war. Ja. Ansonsten auf Stressreaktionen reagiere ich teilweise auch mit diversen Dingen oder habe reagiert mit diversen Dingen von Bauchkrummeln über Kopfschmerzen, auch bis hin zu Müdigkeit tatsächlich. Also wirklich so Sachen, die einen dann versuchen auszubremsen, wenn es einfach zu viel ist. Und da ist es schon so, wie du sagst, wenn man sich dann den Lebensstil einmal anschaut, wenn man sich anschaut, wie Routinen aussehen, wenn man in Stresssituationen gerät. Und ich finde Stress als einer der größten Auslöser von Krankheiten, die psychosomatisch sind, überhaupt, dann werden wir in unserer Lebensstilgeschichte ganz viele Anhaltspunkte finden, wo wir etwas verändern können, wo wir selbst die Zügel in die Hand nehmen können und etwas tun können. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass viele Menschen davor zurückschrecken, selbst etwas zu machen. Also viele wollen ja weg von etwas. Ich finde es aber immer ganz wichtig, auch hin zu etwas zu wollen. Ja, nicht zu sagen, okay, ich möchte keine Kopfschmerzen mehr haben, sondern zu gucken, okay, was möchte ich denn stattdessen haben? Wenn es nicht die Kopfschmerzen sein sollen, möchte ich dann, dass mein Bein weh tut oder dass meine Haare schneller wachsen oder keine Ahnung, ja. Also einfach mal anzuschauen, okay, wenn es nicht das ist, was darf es denn dann sein? Wie soll es denn aussehen? Und was ist der Mensch bereit zu verändern, auch positiv zu verändern, damit es auf lange Sicht auch Erfolg hat? Denn wenn wir einmal in unserem Hamsterrad so drin sind, dann ist das ganz gemütlich für unser System zumindest, ne? Das, was man oft wiederholt, das baut starke Brücken in unserem Gehirn, über die wir immer wieder drüber gehen mit unseren Entscheidungen. Und das fühlt sich erstmal sicher an, weil wir es kennen. Und das dann zu verändern, ist anfänglich natürlich eine Herausforderung, weil wir ganz neue Strukturen innerhalb unseres Hirns bauen. Und ich glaube, wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, ne? Also wenn man so Gewohnheiten auch dann etabliert, dann ja, sollte man so schnell wie möglich einen Erfolg sehen, um dran zu bleiben.
Wir haben das ja auch in der deutschen Sprache. Das ist etwas, was uns im Deutschen etwas besonders macht. Wir haben ja immer die Frage, warum? Und dieses Warum bringt einen immer in so eine Rechtfertigung. Warum passiert mir das? Warum tut mir das der Herrgott an? Warum leide ich so? Warum muss ich einen Krebs bekommen? Ich habe mich die ganzen Jahre gesund ernährt. Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich treibe viel Sport, ich bin Vegetarier. Warum ich? In anderen Sprachen. Wir haben das englische why, das wird aber anders bewertet. Wir haben zum Beispiel im Französischen pourquoi, was mehr so dem für was entsteht, oder por qué im Spanischen oder per qué. Und varför, ja auch, ne, im Schwedischen. Das heißt, wenn man sich mal so überlegt, wir haben verschiedene Formulierungsmöglichkeiten. Statt warum kann man sich fragen, wofür oder wozu? Und dann habe ich plötzlich eine Richtung, die mir sagen soll, und da weiß man eigentlich ganz genau, wofür man das jetzt bekommen hat. Man muss dann einfach nur seinen bisherigen Lebensstil angucken. Und das ist eine Komponente, an der natürlich jeder, eine Stellschraube, an der jeder selbst drehen kann, den Lebensstil zu verändern. Und da muss man aus seiner Bequemlichkeit rauskommen. Da sollte man sich ein T-Shirt drucken lassen, auf dem drauf, kennst du diese Mallorca-T-Shirts, auf dem drauf steht, Bier formte diesen wunderschönen Körper?
Ja.
Ja, dass man sich irgendwie ein T-Shirt druckt. Ich sag's mal, ich hätte jetzt die Tage hatte ich mit Andrea gesprochen, ob wir uns T-Shirts drucken lassen, auf denen drauf steht, Sport formte diesen wunderschönen Körper. Oder man könnte auch provokativ ein T-Shirt nehmen, Intelligenz formte diesen kerngesunden Körper.
Ja.
Weil ich natürlich weiß, dass Chips und Fernsehgucken und auf der Couch rumhängen für den Körper jetzt nicht so förderlich ist wie Joggen und andere Dinge, aber es ist halt einfach leichter. Es ist der leichtere Weg. Und gesund zu bleiben ist eine Frage von Disziplin und Konsequenz. Das heißt, den Lebensstil zu haben, der einem gut tut, damit man sich normal fühlen kann. Gesundheit ist ja normal, ist ja der Normalzustand. Das haben nur viele vergessen, weil sie viel zu lange was anderes erlebt haben. Das ist der eine Schritt. Und der andere Schritt ist tatsächlich das, was unbewusst abläuft, nämlich unterdrückte Emotionen aus der Vergangenheit. Und ich bringe gern dieses Beispiel. Sagen wir mal, du gehst mit deinem Mann durch die Sonntags durch die Fußgängerzone in Frankfurt an der Zeil lang. Und er kommt an einem Juweliergeschäft vorbei, da ist eine wunderschöne Uhr in der Auslage und dein Mann bleibt stehen und sagt, oh, schau mal, Schatz, diese Uhr, die wird mir echt super gefallen. Und du sagst auch, ja doch, ich glaube, die wird dir sehr gut stehen, kann ich mir gut an dir vorstellen. So, jetzt hat dein Sohn, was für ein freudscher Versprecher, jetzt hat dein Mann, jetzt hat, das müssen wir irgendwann mal aufarbeiten, jetzt hat dein Mann, ich kenne ja nur ein paar Geschichten, egal. Also jetzt nochmal, gehen wir weiter. Also dein Mann, ja, hätte jetzt in 4 Wochen Geburtstag und du wackelst montags in dieses Geschäft, kaufst diese Uhr für ihn zum Geburtstag. So, Ladenbesitzer ist sehr emsig, bestellt gleich ein Exemplar nach, legt es wieder in die Auslage. Samstag drauf, lauft ihr wieder durch diese Fußgängerzone und dein Mann sieht die Uhr und sagt, komm, lass uns mal reingehen. Und du versuchst irgendwie mit Zeitdruck oder eigentlich haben wir keine Zeit, versuchst du ihn davon abzuhalten, weil du ja nicht sagen kannst, dass du diese Uhr gekauft hast. Es soll ja eine Überraschung sein. Naja, auf jeden Fall gehst du mit ihm rein. Er zieht die Uhr an und sie steht eben grandios. Und du musst jetzt sagen, naja, also jetzt, wo ich sie an deinem Handgelenk sehe, gefällt sie mir nicht mehr so. Und der Juwelier ist ein guter Verkäufer, ist auch ein anderer als beim letzten Mal. Das heißt, er weiß nicht, dass du diese Uhr schon gekauft hast, von daher geht er auch nicht in die Unterstützung deiner Rhetorik und widerspricht natürlich und sagt, also gnädige Frau, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden, aber diese Uhr ist hervorragend, ist wie gemacht für Ihren Mann. Naja, es endet auf jeden Fall damit, dass ihr euch fast scheiden lasst, weil du diese blöde Uhr jetzt nicht kaufen lassen möchtest, ja. Und tatsächlich ist halt sauer und dann kommen immer wieder Spitzen, was weiß ich, du bestellst dir dann irgendwie im Internet ein schönes Kleid oder hübsche Wäsche und dann kommt nur so ein Spruch von wegen, ah, du, das so, sowas steht ja, aber die Uhr darf ich nicht haben. Und wie Männer halt sind, wenn sie dann zu Kindern werden. Ja, und das arbeitet in dir. Und eigentlich würdest du am liebsten sagen, Schatz, warte bis zu deinem Geburtstag, du kriegst deine Uhr zum Geburtstag. Sowas würde ich dann machen, weil ich es nicht aushalte, dann diese Anspannung und diese schlechte Stimmung zu haben, die dadurch entstehen kann. Aber dann befreit dieses Gefühl, wenn du diese Uhr am Ende dann schenkst und sie wird ausgepackt und es löst sich irgendwie alles aus der Vergangenheit in Wohlgefallen auf. So, aber wenn du jetzt überlegst, was für eine Energie das ist, die du mit dir rumschleppst, dieses Geheimnis zu bewahren für 4 Wochen. Im Vergleich zu einem Geheimnis, das ein Kind bewahren muss, weil die Mutter fremdgegangen ist, der Vater zu Hause randaliert, weil er ein Alkoholproblem hat, man aus Versehen den Hamster der kleinen Schwester getötet hat, der Onkel einen anfasst, wo er es nicht machen sollte und man das nicht sagen darf, in der Schule Dinge passiert sind, man gemobbt, erpresst oder sonst irgendwie wird und man das jahrelang mit sich herumträgt. Das sind unterdrückte Emotionen, die im Körper zu Symptomen führen können. Und sowas kriegt man dann eben in der therapeutischen Arbeit mit Hilfe eines Therapeuten gut gelöst. Und das habe ich ja selbst auch damals mit meinen Allergien und meiner Neurodermitis erfahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Kann ich gleich mal erzählen, wie das damals war. Und das hat mich damals komplett von einmal von der Hypnose und dann eben auch wirklich von dem, was Psychosomatik ist, überzeugt.
Also ich finde das gerade mit den unterdrückten Emotionen immer extrem spannend, weil wir ja auch in der deutschen Sprache unterschiedliche Formulierungen haben für Beschwerden, ne? Also ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder da hast du aber ein schweres Päckchen zu tragen, das geht mir an die Nieren. Ne, das kann ich nicht mehr hören. Verschiedene Dinge, die man im übertragenen Sinne auch nutzen kann, um zu identifizieren, was denn da gerade los ist. Ich habe einen Kloß im Hals, ne, also auch bei Beschwerden im Halsbereich zum Beispiel. Was hast du da nicht ausgedrückt? Wo konntest du dich nicht ausdrücken? Wo konntest du nichts sagen, nicht deine Wahrheit sprechen, nicht für dich einstehen verbal? Und wenn man sich darüber dann mal Gedanken macht, dann ploppen da bei dem einen oder anderen vielleicht schon einmal Gedanken auf. In welchen Situationen war das denn, wo ich nichts sagen durfte? Ja, oder wo mir die Luft weggeblieben ist oder ja, was lastet da auf meinen Schultern, ja, was ich schon seit Jahren mit mir rumschleppe. Und da sind wir ja schon im Bereich der Psychosomatik, zu gucken, was löst das Ganze aus, wo ist die Ursache. Und das finde ich extrem spannend, allein schon nur über diese Rhetorik in den Bereich dann reinzurutschen. Ja, mal ganz abgesehen davon, wie der Lebensstil ist, sondern rein nur von den Erfahrungen. Und dann kann man ja an vielen Stellschrauben arbeiten. Einmal das Aufarbeiten, das radikale Ehrlichsein zu sich selbst. Also das finde ich ja auch immer schwierig, wenn man das nicht gelernt hat oder nicht als normal be betrachtet, sondern eben diese Schmerzen oder die unterdrückten Gefühle als sein Normal ansieht, dann die Perspektive da zu wechseln und zu sagen, das andere ist eigentlich das Normal. Das schmerzfreie Sein ist das Normal. Das seine Wahrheit sagen können ist normal. Das für sich einstehen und Grenzen setzen ist normal, ja.
Man muss auch einfach in seiner Umgebung gucken. Der Partner ist dann normal, wenn er nüchtern ist. Das Kind ist dann normal, wenn es keinen Zucker gegessen hat, weißt du? Und das sind ja auch minimale Dinge, die die das gemeinsame Miteinander verändern. Ja, wenn jetzt eine, wenn ich habe im Rettungsdienst früher ja gearbeitet und da habe ich so viele Frauen abends abholen müssen, die einfach geschlagen wurden von ihren Männern, die ins Krankenhaus mussten mit Verdacht auf Jochbeinbruch oder so, Jochbeinfraktur. Und die dann erzählt haben, sie sind gestürzt und so. Und dann irgendwann mal, ja, wenn er nüchtern ist, ist er so ein netter Kerl. Ja, natürlich, weil er dann normal ist. Ja, nur Substanzen und Symptome machen einfach das Monster in den Menschen munter. Und man muss das Monster töten, solange es noch klein ist. Wenn es irgendwann mal groß und stark ist, hast du keine Chance mehr. Bei jeder Abhängigkeit, bei jedem Symptom. Ja, deswegen geht es auch ja, immer so um die Frage, was, wenn ich morgens aufwache und irgendwas nicht so richtig funktioniert, ist die erste Frage, was habe ich gestern gegessen? Ich habe gestern zum Beispiel wieder, ich hoffe, mein Sohn hört jetzt nicht zu, dann ich habe ihm, es kommt immer so ein Eismonster, wenn er nicht da ist, in die Küche und isst das ganze Eis leer. Ich habe manchmal so Heißhungerattacken auf Eis und dann gehe ich wirklich in so einer Großpackung mit einem Löffel rein und esse dann direkt aus der Großpackung, ja. Dafür bin ich heute früh aber auch wieder 8 Kilometer gejoggt, um das dann zu kompensieren. So, und dann wache ich aber morgens auf und dann tut mir wieder irgendein Gelenk weh, weil natürlich der Zucker Entzündungsprozesse im Körper forciert, ja. Wäre ich ein Tumorpatient, wäre in dieser Nacht mein Tumor gewachsen, weil Tumore Zucker lieben. Entzündungen im Körper lieben Zucker. Also ist das Erste, einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich Zucker weglasse, wenn ich Alkohol weglasse, wenn ich Fleisch weglasse, wenn ich Koffein weglasse. Einfach
Es
nur
ist
so
so
zum Spaß.
spannend. Es ist so
Ja.
spannend, weil du sagst, ist das Erste, was ich mache, einfach mal zu gucken, was passiert. Und dieses einfach, ja, Zucker wegzulassen, ist ja zum Beispiel, wenn du heute in den Supermarkt gehst, super schwierig. Ja, weil wir haben Lebensmittel und wir haben Nahrungsmittel. Und das eine ist das, was du direkt aus der Hand in den Mund stecken kannst und alles andere sind halt keine Lebensmittel mehr, ja, sondern das sind Nahrungsmittel. Dann muss man gucken, okay, was ist denn da drin? Viele Nahrungsmittel, die jetzt vielleicht nicht über Demeter hergestellt werden zum Beispiel, haben so viele Inhaltsstoffe, da weiß ich die Hälfte auf der Liste schon gar nicht mehr, ja. Und wenn ich mir überlege, dass ich das dann essen soll, wenn ich noch nicht mal weiß, was drin ist, boah, ist schon ein bisschen schwierig. Und dann macht es das Ganze schon nicht mehr so einfach. Denn sich die Zeit zu nehmen, da weiterzubilden und mal wirklich achtsam einkaufen zu gehen und wirklich zu gucken, was ich in meinen Körper einführe, hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber
Naja,
einmal da
das
zu gucken und auch was ich auf ihn auftrage, mit verschiedenen Cremes und was auch immer man da alles hat, ja, Duschgel und so weiter. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Und wie groß der Einfluss ist, den allein diese Dinge auf uns haben. Auf unsere Verdauung, auf Stressreaktionen, unterschiedliche Verdauungszeiten der Lebensmittel. Das macht ja auch schon Stress im Körper.
Wenn wir jetzt aber mal bei diesem Wort einführen bleiben, muss ich sagen, es gibt wenige Körperöffnungen, die in Bezug auf die Qualität dessen, was eingeführt wird, so tolerant sind wie der Mund. Also ja, wenn jetzt eine Frau irgendwie, keine Ahnung, was sich mit einem Spielzeug was Gutes tun möchte, dann achtet sie ganz genau darauf, dass das nicht irgendeine verdreckte Gurke ist oder irgendeine rostige Colaflasche. Ja, also stelle ich mir so vor, wenn man eine Darmsanierung macht und anal irgendwelche Gerätchen einführt, holt man auch nicht irgendwie das, was man gerade beim Sperrmüll vom Nachbarn findet, weil es günstiger ist. Sondern da achtet man schon sehr genau auf das, was passiert. Wenn ich mir meine Ohren reinigen möchte mit speziellen Hilfsmitteln oder Nasenhaartrimmer oder hast du nicht gesehen, was man halt alles macht, Nasenspray und wenn man erkältet ist, Da sind die Menschen sehr, sehr genau am Gucken, was sie da verwenden. Aber in den Mund stopfen sie irgendwie alles rein, was irgendwie nicht mehr zuckt.
Ja.
Und wenn du das aber so extrem siehst, wie du es gerade beschrieben hast, wir haben das ja in der Podcast-Folge zum Abnehmen, haben wir es mal ein bisschen differenziert, worauf man achten sollte bei
Ja.
Lebensmitteln. Aber ich meine, jetzt so in meinem Fall, hier so eine halbe Packung Eis zu essen, da weiß jeder, das ist nicht gut. Und wenn ich am nächsten Tag dann meinen Körper durchscanne und merke, es gibt an der Ferse gerade einen Schmerzpunkt, der mir beim Auftreten unangenehm ist und den ich erstmal wegdehnen muss, um die Entzündung da wieder zu kontrollieren und loszubekommen, dann kann ich genau sagen, okay, das war dieses Eis vom Vortag. Das ist mittlerweile so ein Gefühl oder so eine Bewusstheit, die mir kommt. Ich kann da genau die Kausalität feststellen. Mein Opa hatte zum Beispiel Gicht und der wusste genau, wenn er abends ein Bier trinkt und eine Flasche gereicht hätte, kann er am nächsten Tag nicht richtig laufen.
Ja.
Also hat er sich, ja, und natürlich in dem Moment hat er abends auch immer mal wieder ein Bier getrunken, aber am nächsten Morgen wusste er, okay, das ist jetzt Gicht. Und heute esse ich zum Beispiel dann kein Fleisch oder heute trinke ich dann viel mehr Wasser oder heute mache ich ein paar Dehnübungen und dann kriegt man das auch wieder in den Griff. Und ich bin auch gar kein Freund davon, jetzt irgendwie alle Lebensmittel zu verteufeln. Natürlich esse ich auch mal so einen Flammkuchen, der so fertig ist und backen auf, weil es schnell geht und meinem Sohn das auch schmeckt, wenn er da ist. Ich esse Eier wie blöd, ich esse Schafskäse, den würde ich jetzt auch nicht einfach nehmen und aus der Hand essen, ja, weil wir das Beispiel hatten. Und Cashewkerne, also gibt viele Dinge, die man schon auch mal in einer Dose oder in einer Verpackung kaufen kann, die jetzt nicht gleich so böse Lebensmittel sind. Nur sollte man trotzdem einfach mal so darauf achten, wie es einem körperlich geht. Und wenn man einen schlechten Tag hat, wenn man morgens aufwacht und merkt, dass man einen schlechten Tag hat, nochmal scannen, was habe ich gestern gegessen? Das ist der erste Schritt. Wie viel Stress hatte ich? Was könnte ansonsten gerade ein Problem sein? So, und dann ist die Frage, welche Emotion steckt hinter diesem Gefühl? Wenn ich also wirklich was habe, was chronisch ist und sich nicht so leicht verändert. Also, ich sag mal, das mit einem Gelenkschmerz zum Beispiel als Folge von Zucker oder von bestimmten Lebensmitteln. Das ist ja etwas, was dann nach ein, zwei Tagen wieder verschwunden ist, weil du entsprechende Gegenmaßnahmen triffst, änderst die Ernährung, dehnst, bist einfach achtsam damit so. Und dann ist es auch gut. Wenn du jetzt allerdings ein chronisches Symptom hast, du hast jedes Jahr dann früher deine Allergien, hast eine Neurodermitis, hast Asthma oder Tinnitus zum Beispiel ist auch so ein Klassiker, habt ihr ja auch ein Buch zugeschrieben, Tinnitus mental besiegen zum Beispiel, wo das nochmal dargestellt wird. Und da kommt man oftmals durch eine reine Änderung des Lebensstils nicht so ran. Und ich habe das selbst als Jugendlicher, junger Mann erlebt. Ich hatte im Frühjahr Allergien und im Herbst Neurodermitis. Und die Neurodermitis, ich sah aus wie der hässlichste Mensch auf der Welt. Und Heuschnupfen, ich konnte draußen mich kaum aufhalten. So, und dann bin ich auch zum Hautarzt erstmal, der hat mir dann Cortisonpräparate verschrieben, Linolafett, die bis heute verschrieben wird und keinem was bringt, hat mir erklärt, dass ich keine Südfrüchte essen darf. Dann war ich 7 Wochen in Peru, habe nichts anderes gegessen als Südfrüchte und hatte keine Probleme mit der Neurodermitis. Ja, dann hat mir eine andere Ärztin erzählt, ich habe dann gemerkt, wenn ich joggen gehe, dann wird der Heuschnupfen weniger. Dann hat sie mir gemeint, wenn sie joggen gehen mit Heuschnupfen, können sie einen Asthmaanfall bekommen. Ich habe früher Briefe an meine Großeltern geschrieben, jeden Monat. In einem der Briefe habe ich geschrieben, ich war beim Arzt und er hat gesagt, ich werde wahrscheinlich mein Leben lang Probleme mit Neurodermitis haben. Das sind dann auch solche Aussagen von Ärzten, die natürlich wirken. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das beeinflussen kann. Dann gab es, als ich dann so in die Heilpraktikerkreise gekommen bin, gab es dann die homöopathischen Ideen, dann gab es die Darmsanierung, Dann hat meine Oma mir irgendwann Artikel aus der Auf einen Blick, so ein Käseblatt mit Fernsehzeitung hingelegt und hat gemeint, guck mal da, da gibt es irgendwie so kleine Fische, ja, die alles abknabbern. Habe ich gesagt, ja, Oma, da hält man die Füße rein. Soll ich mit meinem Kopf in das Becken reingehen oder wie stellst du dir das gerade vor, ja? Also, ich habe auch irgendwann war ich an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann diese Klugscheißerei der Nichtbetroffenen nicht mehr hören und ich kann das Rumgejammer der anderen Betroffenen nicht mehr hören. Ich wusste einfach nur, dass ich das irgendwann loswerde, aber ich hatte gerade keine Ahnung wie. Und dann habe ich irgendwann ja meine Hypnoseausbildung begonnen, bin nach Irland geflogen, habe ja in Irland meine Ausbildung gemacht, weil es in Deutschland nur Käseausbildungen gab zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile gibt es in Deutschland auch eine gute. Und damals habe ich mich als Proband bereit erklärt für die Demonstration einer Hypnose vor der Gruppe, weil ich wissen wollte, wie das ist, wenn man das auf Englisch macht und eben nicht in seiner Muttersprache hypnotisiert wird. Und dann kam auch dieses Thema mit der Neurodermitis und dann ging es eben um die Frage, wie fühlst du dich und welche Emotionen hast du da? Und meine Emotion war damals, ich fühle mich wie gefangen, ich fühle mich unfrei und sowas. So, und dann sollte ich zurückgehen in die Vergangenheit, weil ich mich schon mal so gefühlt habe. Und dann war ich in einem Ereignis mit 17. Du kennst die Geschichte, wo meine
Ja.
Familie und ich, wo wir zu Hause überfallen wurden und 2 Stunden als Geiseln gehalten wurden. Und dann hat mich mein Ausbilder gebeten, dass ich in dieselbe Körperhaltung gehen soll wie damals, als ich gefesselt war. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Stellen, an denen die Neurodermitis war, die Stellen waren, die damals gefesselt waren. Die Handgelenke, die Ellenbeugen, Mund, Augen. Es war der Hammer. War für mich war das eine Offenbarung ohne Ende. Und dann hat er aber gesagt, aber 17 ist zu alt. Es muss früher schon mal was gegeben haben. Und tatsächlich habe ich mich dann an eine Situation erinnert, da war ich, glaube ich, 5. Da habe ich im Krankenhaus die Polypen rausbekommen und damals war es unüblich, dass die Eltern dabei geblieben sind im Krankenhaus. Es gab also nicht diese Zimmer, wo die Eltern bleiben konnten. Es gab auch noch nicht diese Ronald McDonald Häuser, wo die Eltern nebendran direkt neben der Kinderklinik wohnen dürfen und so lange bei den Kindern in der Klinik bleiben können, bis die Kinder irgendwann ins Bett gehen und man dann rübergeht, um dort zu schlafen. Und da sehe ich, wie meine Eltern sich verabschieden, den Flur weglaufen, ich schreiend hinterherrennen will und mich eine Krankenschwester festhält. Und da hatte ich auch einen freudschen Versprecher, habe ich gesagt, damals, als ich im Gefängnis, im Krankenhaus war. Und das war für mich so diese zweite Geschichte. Und wir haben das dann aufgearbeitet mit Hypnose. Und dann habe ich ich hatte damals, als dieser Überfall war, hatte ich schon einen braunen Gürtel im Judo und hab gedacht, irgendwas fehlt noch. Irgendwas haben wir noch nicht gehabt. Und als ich dann mit meinen Eltern nochmal darüber gesprochen habe, ich habe nämlich gemerkt gehabt, dass die Neurodermitis immer stärker wurde, wenn mein Kontostand runter Richtung Null oder Richtung Minus gegangen ist damals. Und ich war damals in der Existenzgründung als Hypnosetherapeut. Das kam eben durchaus mal vor, dass nicht so viel Geld reinkam und da war. Und dann habe ich verstanden, die wollten damals an das Geld meines Vaters. Ich habe damals in einer Wohnung gewohnt, die meinen Eltern gehört hat. Und weil mein Einkommen noch nicht so groß war, konnte ich ihnen nicht immer pünktlich die Miete zahlen, was sie kompensiert haben. Aber ich habe wieder das Gefühl gehabt, ich betrüge meine Eltern um ihr Geld. Und mit dem braunen Gürtel im Judo hatte ich das Gefühl gehabt, ich kann das Geld meiner Eltern nicht beschützen. Geld war für meine Eltern immer ein wichtiges Thema, weil halt nie viel da war. Und dann haben wir das aufgearbeitet und meine Mutter hat mir dann gesagt, ja, sie hat auch irgendwann mal gesagt, noch nicht mal ich als Braungurt im Judo konnte was machen, als die reingekommen sind mit ihren Waffen und Elektroschockern. Und was interessant war, war auf der einen Seite die Komponente, dass ich über Nacht quasi die Neurodermitis und die Allergie, weil es ist am Freitag, dem 13. März passiert. Und die Allergie war quasi den Lebensmitteln geschuldet, die an dem Abend konsumiert wurden, als die geklingelt haben, und den Pollen, die um die Jahreszeit draußen rumgeflogen sind. So. Das war von einem Tag auf den anderen gefühlt, es waren vielleicht 4 Wochen, war das alles weg. Die Haut hat sich regeneriert, es ist nie wieder was zurückgekommen. Und was ich aber gemerkt habe, war, einmal hatte ich viele Jahre lang das Problem, Geld zu haben. Also wenn ich Geld hatte, hatte ich immer Angst, jemand kommt und nimmt mir das weg. Deswegen habe ich immer geguckt, dass ich kein Geld habe. Das hat eine Zeit gedauert, bis ich das aufarbeiten konnte und es gedreht habe in viel Geld zu haben, bedeutet viel Sicherheit zu haben, in dieses Mantra. Und das andere war, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass meiner Familie so etwas nie wieder passiert und ich Maßnahmen ergriffen habe, um die Familie zu Hause zu schützen. Das heißt, wenn heute jemand bei uns zu Hause reinkäme, dann ja. Dann passieren halt einfach Dinge, die in anderen Wohnungen nicht passieren. Und das ist etwas, wo ich lange überlegt habe, ist es noch eine Form von Paranoia, von Angst, von nicht aufgearbeitetem Trauma oder ist es einfach eine Vorbereitung? Und ich habe dann für mich beschlossen, nein, ich möchte einfach das Gefühl haben, vorbereitet zu sein und möchte auch jedem in der Familie das Gefühl geben, wenn irgendwas wäre, dann ist man auf jeden Fall in dieser sicher, ne? Und hatte ja auch vor ein paar Monaten mal eine Situation, wo ich meinem Sohn auch zeigen musste, dass er eben in meiner Wohnung sicher ist, ne?
Ja.
Von daher habe ich diese psychosomatische Komponente tatsächlich erlebt, am eigenen Leib und das war wirklich. Das war so logisch. Und diese Symbolik der psychosomatischen Symptome in Bezug auf die Ursache, nicht in Bezug auf den Auslöser, sondern in Bezug auf die Ursache, diese eindeutige Körpersprache, die Sprache des Unterbewusstseins, hat mich in meiner Arbeit immer wieder fasziniert. Das ist wirklich der Hammer, ja.
Es ist auch total faszinierend, was geschieht, wenn aus dem Unterbewusstsein diese Dinge ins Bewusstsein rücken, ja? Und wie du schon sagst, so von gefühlt einem auf den anderen Tag sich diese Veränderung einstellt. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Frau, deren Sohn nicht einschlafen konnte und sie hatte eine Vermutung, woher es kam, denn der Sohn ist mit 2 Jahren gestürzt und auf die Schneidezähne gefallen und ist dann natürlich beim Zahnarzt behandelt worden. Und das ist so abgelaufen, dass die morgens in die Praxis gekommen sind. Der Junge hat sich auf den Stuhl gesetzt, wurde dann von links und rechts festgehalten. Die Maske wurde ihm auf das Gesicht gedrückt und dann gingen die Lichter aus für die Behandlung. Und deswegen konnte er nie mit geschlossenen Türen oder in Dunkelheit oder ohne Geräusch einschlafen. Weil unterbewusst ja immer dieser Film abgelaufen ist, ne? Dass die Lichter einfach ausgehen, er dem ausgeliefert ist und nichts tun kann. Sie hat dann mit ihm gesprochen darüber und innerhalb von ein paar Tagen ist eben eine Verbesserung eingetreten. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel, das noch nicht einmal einer therapeutischen Arbeit benötigt hat, weil sie das selbst als seine Mutter aufklären konnte, weil sie wusste, um welche Situation es ging, ja. Aber das fand ich schon wieder beeindruckend zu sehen, was Bewusstsein alles erreichen kann.
Ja, und vor allem, was für Suggestionen gesetzt werden. Ich meine, kein Mensch in dieser Zahnarztpraxis hatte vor, dieses Kind zu traumatisieren. Ja, ich habe das während meiner Rettungsdienstzeit, habe ich ja auch im OP gearbeitet, musste während der Ausbildung. Und da waren auch Kinder, die in Vollnarkose gesetzt wurden mit dieser Maske. Da hieß es, da ist eine Fliegermaske, da kommt ein leckerer Duft raus, atme mal tief ein. Und wenn die Kinder gemerkt haben, dass ihnen jetzt schwindlig wurde durch das Narkosegas, haben sie angefangen, sich dagegen zu wehren. Und dann wurde die Maske fester aufgedrückt und dann haben die Ärzte immer nur gemeint, Daran wird sich das Kind jetzt auch nicht mehr erinnern, weil es eine sogenannte retrograde Amnesie hervorruft, dieses Medikament, also einen Erinnerungsverlust an das, was vorher passiert ist. Ja, das betrifft vielleicht das Bewusstsein, aber unbewusst weiß ich ja trotzdem, was passiert. Und dann habe ich plötzlich Menschen, die es nicht ertragen können, wenn irgendwas auf ihrem Gesicht liegt. Oder ja, Aussagen von, so wie diese Aussage von diesem Arzt, du wirst dein Leben lang Probleme mit Neurodermitis haben. Ich meine, klar, damit verdient er sein Geld mit solchen Suggestionen im Endeffekt, aber das hat er ja nicht gemacht, um das Symptom zu manifestieren. Und wir haben in der bei Hypnosekongressen, da gibt es eine Übung, und bei Hypnose, Showhypnosen hat man das schon gesehen, dass jemand die Augen nicht mehr aufkriegt, dass jemand die Hände nicht mehr auseinanderkriegt, wenn sie gefaltet sind, dass man wie am Boden festgewachsen ist. Und das wirkt bei so einer Showhypnose, wirkt das immer sehr beeindruckend. Das ist aber das Anfängerprogramm von Hypnoseausbildungen, weil man damit einfach die Macht der Vorstellung demonstriert. Und wenn ich so etwas in der Therapie mache oder in bei einer Fortbildungsveranstaltung, einer Ausbildung im Hypnosekongress, dann versteht man plötzlich, ich habe hier jetzt ein psychosomatisches Symptom implementiert. Und wir haben das ja in der Ausbildung auch gemacht, dass ich gesagt habe, ich hypnotisiere jetzt jemanden, es geht jemand vor die Tür und nur ich kann diese Hypnose wieder auflösen. Und so ist das mit einer Suggestion, wenn ich das Gefühl habe, nur der Herr Professor kennt die Lösung für die Heilung meiner Erkrankung. So, jetzt geht er dummerweise in Pension oder verstirbt oder ist nicht mehr auffindbar oder irgendwas anderes passiert. Und dann muss man einfach wissen, welche Suggestionen wirken da, wie wurde diese Hypnose eingeleitet, welche Suggestionen halten dieses Symptom, wie zum Beispiel die Finger gehen nicht mehr auseinander, ich klebe am Boden fest, halten die am Leben? Und das weiß ich im Normalfall nie. Und wenn ich jetzt so ein Szenario simuliere, das heißt, es geht ein Kollege beim Hypnosekongress vor die Tür, ein anderer Kollege hypnotisiert jemanden, lässt ihn die Hände falten oder lässt ihn am Boden festkleben und sagt dann nur, ich kann das lösen, egal wer sonst was probiert, niemand wird es lösen können. Setzt sich ins Publikum und der andere kommt rein und der andere muss jetzt einen Weg finden, wie er gegen diese Suggestionen, die gesetzt wurden, die er nicht kennt, diesen Patienten oder diesen Probanden dazu bringen kann, dass er sich wieder bewegen kann, ganz normal aufstehen kann und dass er die Hypnose beendet. Ja, so. Und da trainiert man die Therapie von psychosomatischen Beschwerden. Und tatsächlich schaffen das von 100 Kollegen maximal drei. Ja, auf Anhieb. Wenn man es ihnen dann erklärt, wie es funktioniert, schaffen es 80%. Aber so im ersten Impuls machen alle die Fehler, die herkömmlich in therapeutischen Praxen einfach gemacht werden und deswegen zu keinem Heilerfolg führen. Ne? Ja,
Ganz
so ist das.
spannend. Sven, was geben wir den Hörern heute mit nochmal für psychosomatische Beschwerden?
Naja, das Erste ist, wenn man morgens aufwacht, sollte man in sich hineinfühlen, geht es mir heute besser als gestern, wenn dem nicht so ist, was habe ich gegessen, was habe ich getan, wo habe ich mich vielleicht überfordert. Das dann aber auch ändern. Die Erkenntnis allein bringt nichts, sondern die Konsequenz aus der Erkenntnis in Form von Handlungsveränderungen und Lebensstiländerungen. Das Zweite ist, wenn ich ein Symptom habe, das irgendwie hartnäckig bleiben möchte, dann frage ich mich, wofür habe ich das? Wofür oder wozu? Ich frage mich, ich vergesse die Frage, warum. Ich lösche die Frage, warum aus meinem Kopf und frage immer, wofür oder wozu. Und ich frage mich, welche Emotion macht dieses Gefühl, also welche Emotion verursacht dieses Gefühl in mir? Beispielsweise der Tinnitus. Wie fühle ich mich, wenn ich den Tinnitus habe? Fühle ich mich ängstlich, hilflos, aggressiv, wütend? Das gleiche bei Reizdarm, bei Rückenschmerzen, bei Kopfschmerzen, bei Impotenz, bei Orgasmusstörungen, bei Schlafstörungen, selbst bei Ängsten, selbst bei Depressionen. Bei jedem Symptom kann ich mir das stellen. Welche Emotion steckt dahinter. Wie macht mich dieses Symptom fühlen? Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann gehe ich mal mit geschlossenen Augen in der Erinnerung zurück und frage mich, wann habe ich dieses Gefühl zum ersten Mal in meinem Leben gehabt. So, und dann gucke ich, was da los ist. Und wenn das alles nichts bringt, dann kann man sich ja bei uns melden.
Genau. Das
Prima.
klingt nach einem super Plan und vor allen Dingen nach einer Step-by-Step-Anleitung, die jeder für sich einmal versuchen kann, umzusetzen und da eine positive Veränderung für sich selbst zu generieren, ja.
Das heißt, was machen wir dann beim nächsten Mal, wenn alle psychosomatischen Beschwerden gelöst sind?
Ja. Dann
Mal, gehen wir mal das Inhaltsverzeichnis durch. Affektive Störungen, Angst- und Panikstörungen, Zwänge, Schizophrenie. Schizophrenie lassen wir weg. Psychotische Störungen, nicht organischer Genese, organische Psychosyndrome. Wollen wir mal über Demenz sprechen?
Demenz,
Ja.
ist, glaube ich, sehr, sehr spannend.
Reden wir mal über Demenz, wenn wir es nicht vergessen bis nächste Woche.
Dann hoffe
Auch.
ich mal, dass bis nächste Woche alles soweit erhalten bleibt.
Genau. Nein, da macht man keine Witze drüber. Aber tatsächlich, die digitale Demenz ist ein Problem, das auch zunehmend jüngere Menschen betrifft. Ja, dann lass uns nächste Woche über Demenz und vor allem Umgang mit Angehörigen, die dement sind, sprechen. Ich glaube,
Ja,
das
sehr
ist
gut.
ein schöner
Prima.
Bereich. Ja, prima. Dann danke ich dir und wünsche dir noch eine gute Zeit. Du hast wie immer das letzte Wort.
Vielen Dank. Auch ich wünsche dir eine schöne Zeit, allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Die gesunde Praxis.
Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuche unsere Webseite unter die-gesunde-praxis.de.